Ich wechsle immer mal wieder unsere Autoversicherung, weil ich über die Jahre immer wieder daran denke, dass es für Neukunden einen Rabatt gibt, Wechselbonus gibt und ich durch einen Wechsel immer wieder versuche, dann unsere Kosten in dem Bereich auch niedrig zu halten und runterzugehen. Und wenn ich dann die Autoversicherung wechsle, dann lese ich immer wieder die verschiedenen Auflagen, die die Versicherungsunternehmen einem als Versicherten auferlegen, die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit im Falle eines wirklichen Unfalls dann auch wirklich die Versicherung greift und sie kein Schlupfloch haben, wo sie sagen, ah, nee, da greifen wir aber nicht, weil das nicht gegeben ist. Und das sind dann Szenarien, die da entworfen werden, die dann detailliert beschrieben werden. Da heißt es dann, falls ein Unfall passiert, muss die Polizei gerufen werden, es müssen Fotos gemacht werden von der Unfallstelle, die Kennzeichen der beteiligten Autos muss aufgeschrieben werden und manchmal sogar die Aufforderung, dass man nochmal irgendwie etwas günstiger wegkommt, wenn man gleich von der Unfallstelle selbst den Versicherer informiert und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann solche Passagen lese, dann wird mir dann immer etwas unbehaglich bei der ganzen Sache. Denn es wird ja immer eine Situation beschrieben, die ich oder die man ja gar nicht erleben möchte. Und von der man auch denkt, die Versicherer erwarten eigentlich gar nicht ernsthaft, dass die das möchten, dass das eintritt. Denn natürlich will die Versicherung, dass ich immer schön brav einzahle, sie das Geld einnehmen, aber auch nie auszahlen müssen. Dass es nie den Fall gibt, wo sie sagen, jetzt muss ich zahlen, und zwar viel Geld, sondern sie wünschen sich, dass ich, wenn ich unterwegs bin, natürlich immer problemlos und ohne Gefahr an mein Ziel komme. Und trotzdem, manchmal kommt es eben zu diesen schwierigen Situationen. Und dann ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist. Und es wäre absurd, wenn wir uns vorstellen würden, dass die Menschen, die solche Versicherungstexte verfassen, sich insgeheim wünschen würden, dass ein Unfall doch endlich mal passieren würde, dass sie uns als Autofahrer ermutigen würden, gefährliche Situationen heraufzubeschwören, damit endlich das nicht nur Theorie bleibt, sondern auch endlich in die Praxis kommt. Ganz so absurd, wie das vielleicht im ersten Moment zu sein scheint, ist es aber vielleicht gar nicht. Zumindest nicht, wenn wir uns den heutigen Predigttext einmal anschauen, bei dem es nicht um Autoversicherungen geht, so viel kann ich schon mal verraten. Aber ich lese uns einmal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 3 bis 9. Dort steht, dann kamen einige Pharisäer und wollten ihm, Jesus, eine Falle stellen. Sie fragten, darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengebracht hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Warum hat Mose dann aber gesagt, entgegneten sie, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte, nur weil ihr so hart in eurem Herzen seid, weil ihr harte Herzen habt, hat Moses euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist das aber nicht so gewesen. Doch ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, der begeht Ehebruch. Und er, auch wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Die Pharisäer scheinen sich gedacht zu haben, dass die bloße Existenz von einem Scheidungsgesetz ihnen im mosaischen Gesetz, das sie da haben und dann nachdem sie sich richten, ihnen die Möglichkeit gibt, sich scheiden zu lassen und dass es auch für Mose absolut kein Problem war, wenn sich Mann und Frau, wenn sich ein Ehepaar scheiden lässt. Es war eben nur die Frage, unter welchen Umständen passiert das? Das muss geregelt werden. Und es gab da ganz unterschiedliche rabbinische Schulen, die dieses mosaische Gesetz ausgelegt haben. Da lesen wir zum Beispiel von Rabbi Shammai. Der lehrte, ein Mann soll seine Frau nicht scheiden, es sei denn, er hat etwas Schändliches an ihr gefunden. Mal sehr viel Interpretationsraum. Was ist denn jetzt etwas Schändliches, was ein Mann an seiner Frau finden kann, damit er sich von ihr scheiden lassen darf, rechtens und mit dem Segen von Mose quasi. Rabbi Hillel ist dann noch ein bisschen weiter und hat gesagt, ja, sogar wenn sie das Essen anbrennen lässt, ist das ein guter Grund, sich scheiden zu lassen. Einige grinsen und nicken. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aber Rabbi Akiva geht sogar noch weiter und sagt, sogar wenn er eine andere, schönere findet als seine eigene Frau, ist das ein Grund, sich auch scheiden zu lassen. Ihr einen Scheidebrief mitzugeben, zu sagen, geh nach Hause, geh zu deinen Eltern, geh zu deinen Kindern, die sollen sich jetzt um sich sorgen, wir sind geschiedene Leute. Das klingt alles unglaublich unfair und das ist es auch, besonders wenn wir es aus unserer heutigen Sicht sehen. Wir dürfen dabei nie vergessen, dass diese Texte aus einer Zeit stammen, in dem nicht nur das Gefälle zwischen Mann und Frau noch größer ist, als es heute noch der Fall ist, sondern dass es auch eine Zeit war, in der die Ehefrau nicht als Ehepartner gesehen wurde, sondern sie war wirklich der Besitz ihres Ehemannes. Das heißt also, wenn ein Mann seiner Ehefrau sexuell untreu wurde, dann hat er faktisch nicht die Ehe gebrochen, denn sie ist ja sein Besitz, kein Partner. Wenn er sich an eine Ehefrau von einem anderen Mann ranmacht, dann hat er eben sich an dessen Besitz vergriffen. Und dafür gab es ja wieder andere Gesetze, wie damit umzugehen sein, wenn man sich am Besitz von jemand anderen heranmacht. Wenn eine Ehefrau untreu wird, dann hat sie die Ehe gebrochen und zur Zeit von Mose hieß es dann eben Tod durch Steinigung. Also so krass war das Gefälle damals. Jetzt kommen die Pharisäer zu Jesus und fragen ihn, Rabbi, du bist ja Lehrer, du bist ja ein weiser Mann, sag uns doch mal deine Sichtweise zu dieser Frage. Welcher rabbinischen Schule schließt du dich denn an? Wie eng oder wie weit fasst du denn dieses Scheidungsgebot, das uns da Mose gegeben hat? Und egal, welche Antwort er geben würde, er würde mit Sicherheit irgendwie irgendjemandem eine Angriffsfläche bieten. Also kann er eigentlich nur verlieren. Darin besteht die Falle. Aber Jesus entzieht sich dieser gesamten Diskussion, indem er die Pharisäer auf einen Denkfehler hinweist. Die Bibel, Mose, ermutigt uns an keiner einzigen Stelle dazu, dass wir uns scheiden lassen sollen. So wie es eigentlich auch völlig klar ist, dass eine Versicherung uns Autofahrer nicht dazu ermutigt, riskant Auto zu fahren oder Unfälle zu fabrizieren. Jesus macht den Pharisäern deutlich, wie Gott sich eigentlich die Ehe zwischen Mann und Frau, zwischen Eheleuten vorgestellt hat. Und er zitiert, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein. Er zitiert hier aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Wir befinden uns hier noch in der Schöpfung der Welt, wo Gott alles geschaffen hat. Tiere, Menschen und eben auch das Miteinander. Es ist ein Zustand der Welt, ein Zustand der Schöpfung, in der die Sünde noch keine Macht gewonnen hat, in der noch alles so ist, wie es sein sollte. Noch bevor die Sünde hineinkam, noch bevor Tod und Vergänglichkeit das menschliche Leben unterworfen haben und wir dem ausgeliefert waren. So sollte es sein. So wird es beschrieben. Das ist Gottes Wunsch. Und wir hören das vielleicht heute gar nicht mehr heraus, aber hier ist ja wirklich die Rede davon, dass ein Mann seine Mutter, seinen Vater verlassen wird, um zu seiner Frau zu gehen, um sich ihr anzuhängen. Hier ist eine Dynamik zwischen Mann und Frau beschrieben worden, die alle Gesellschaftskonventionen der damaligen Zeit gesprengt hat und überworfen hat. Denn ein Mann hat damals nicht Eltern verlassen, um zu seiner Frau zu gehen. Die Frau ist gesellschaftsmäßig immer in das Haus des Mannes oder der Familie des Mannes eingezogen, um dort Teil dieses Haushalts zu werden. Dass ein Mann seine Eltern verlässt, um zu seiner Frau zu gehen, das gab es nicht. Damit macht Jesus deutlich, damit macht der biblische Text deutlich, das, was da passiert zwischen diesen beiden Menschen, das hat eine solch große Dynamik, das hat eine so große Bindung, dass selbst die Bindung zu den Eltern vom Mann, die ihm ja die nächsten Verwandten sind, aufgehoben wird. Eine engere Bindung, sagen einige Theologen, gibt es nur zwischen Gott und den Menschen. Und dann kommt schon die Bindung von Mann und Frau. So eng ist das. Und ich mag das Hebräische in dieser Wort, die hebräische Übersetzung, die uns im Deutschen so nicht überliefert ist. Denn im Hebräischen steht nicht, dass ein Mann Eltern verlassen wird, um sich an seine Frau zu binden, so wie es in unserer Übersetzung hieß, oder sich an sie zu hängen, wie andere Übersetzungen sind, sondern die Bibel spricht davon im Hebräischen, dass ein Mann seine Frau verlassen wird, um sich an seine Frau zu kleben. Und das finde ich total ein schönes, reizvolles Bild. Ich finde, das ist ein so starkes Bild. Und ich habe das einmal verdeutlicht. Ich habe hier zwei Blätter Papier aneinander geklebt. Ein rotes Blatt Papier und ein grünes Blatt Papier. Ihr seht, diese beiden sind jetzt, so wie die Bibel sagt, zusammengeklebt. Sie sind nicht mehr zwei, sie sind eins. Sie sind auch nicht in einer ungesunden Symbiose eins geworden, dass sie jetzt zu einem gelben Papier geworden sind, sich vermischen. Nein, sie sind immer noch erkennbar, rot und grün mit ihren Eigenschaften, aber sie sind auch nicht mehr getrennt. Sie kleben aneinander. Und da gibt es keine Naht, wo man das wieder sauber auftrennen kann, sagen, geht mal wieder jeder rot und grün seinen eigenen Weg, sondern sie kleben aneinander. Und ihr wisst, was passiert, wenn man versucht, was zwei Blatt Papier, die zusammengeklebt sind, zu trennen. Das reißt, da geht was kaputt. Das geht nicht gut. Da bleiben Schäden. Das ist so nicht gedacht. Das kann man nicht voneinander lösen. Da klebt was aneinander. Wenn ich versuche, das zu trennen, wenn der Mensch versucht, das zu trennen, was Gott zusammengeklebt hat, zusammengebracht hat, dann soll der Mensch das nicht tun, weil es wird nicht gut sein für ihn. Gott hat Scheidung an keiner Stelle in seinem Schöpfungsakt, in seinem Erschaffen der Welt, in seinem Miteinander von Mann und Frau fest eingeplant, wo er sagte, ja, unter den Umständen muss das passieren. Das ist in seinem Horizont ursprünglich gar nicht vorgesehen gewesen. Und doch ist es eben passiert. Wir reden hier nämlich noch von der Schöpfungsordnung, habe ich gesagt, am Anfang der Welt. Da weist Jesus darauf hin. So sollte es sein. Das ist der Wunsch, das ist, ich gehe sogar weiter, der Anspruch Gottes. Das galt, bevor die Sünde Macht bekam. Was Mose zur Scheidung verordnet hat, das kann man nicht eine Schöpfungs-, das kann man eine Notverordnung nennen. Es war der Situation geschuldet, dass wir heute alle in einer Welt leben, in eine Welt hineingeboren werden, in der vieles nicht so abläuft, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie er sich das wünscht. In der, um wieder bei der Autoversicherung zu sein, Unfälle eben einfach passieren. Das gehört dazu, das können wir in dieser Welt nicht ausschließen. Und das Gesetz, das Mose den Menschen damals gegeben hat, ich möchte nicht zu viel Bibelstunde machen, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, das sollte eigentlich eine Hemmschwelle darstellen für Männer, sich von ihrer Frau nicht einfach leichtfertig loszusagen. Es sollte eigentlich die Situation der Frauen damals schon verbessern. Warum? Wenn eine Frau einem Mann sexuell untreu wurde, also Unzucht betrieben hat, dann hat das mosaische Gesetz gesagt, muss sie eigentlich gesteinigt werden, Tod durch Steinigung. Wenn ein Mann sich von seiner Frau trennt mit einem Scheidebrief, schickt er sie weg, sie ist mittellos, denn er hat sie ja versorgt, aber sie geht als respektiertes Mitglied der Gesellschaft raus, denn es wird allen klar sein, Unzucht ist es nicht, und sonst wäre sie nicht am Leben. Es gibt einen anderen Grund. Essen anbrennen lassen, vielleicht eine schönere. Aber sie darf als respektiertes Mitglied mit diesem Schein wieder zu ihren Kindern, zu ihren Eltern zurückgehen und ist nicht geschändet. Das war die Idee, schützt ein bisschen die Frauen, ein bisschen mehr. Würde uns heute immer noch nicht reichen, aber ich finde es für damals schon einen ordentlichen Schritt nach vorne. Und wenn die Frau dann mit diesem Scheidebrief das Recht hat, einen neuen Mann zu finden, der sie vielleicht besser behandelt, dann darf sie ihn heiraten. Aber dann hat der erste Mann wirklich kein Recht mehr auf sie. Solange sie noch unverheiratet ist, kann er sie zurückholen. Heiratet sie ein zweites Mal, ist er für sie weg. Und das sollte auch Frauen davor schützen, dass Männer einfach leichtfertig sagen, weißt du was, heute ist das Wetter schlecht und so, ich habe keine Lust, geh nach Hause, lass mich von dir scheiden. Und übermorgen sagt, ach, komm zurück, mach mal, passt wieder. Nee, überleg dir gut, was du tust. Das war die Idee dahinter. Die Auslegung der Rabbiner, ihr habt es schon gehört, hat aber genau das Gegenteil dazu geführt. Auslegungen, die sagen, ach ja, hier ein bisschen laxer da, schick sie weg, wenn es dir passt. Das hat die Situation der Frauen leider nicht verbessert. Und dazu kam noch, die Israeliten waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr Herr im eigenen Land. Römisches Gesetz galt. Juden durften, egal auf welcher Führungsebene, kein Todesurteil mehr aussprechen. Wenn eine Frau tatsächlich ihrem Mann sexuell untreu wurde, gab es nicht mehr die Möglichkeit der Steinigung. Das hatten die Römer zu entscheiden. Also gab es dann die Regelung, du kannst sie nicht töten, weil sie dir untreu geworden ist, dann schick sie weg mit einem Scheidebrief. Und plötzlich war nicht mehr klar, ist diese Frau noch ein respektiertes Mitglied oder nicht? Warum hat sie diesen Scheidebrief? Und dann wurde sie doch geächtet. Es lief also so viel schief, was eigentlich besser sein sollte. Und Jesus hat, ich habe gar kein Interesse an dieser Notverordnung. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich möchte gar nicht erst gucken im Detail, wann gilt denn was, wie, wo. Und dann können wir sagen, ja, dann kannst du dich von deiner Frau scheiden lassen oder nicht. Ich habe gar kein Interesse, Unfälle irgendwie zu regeln, dass Versicherungen greifen oder nicht. Jesus setzt bei dieser Hartherzigkeit an, bei dem harten Herzen der Menschen. Das ist es, wo er hingeht. Aber nicht, um dann einen glimpflichen Umgang dafür zu finden, sondern er hat ein Interesse daran, diesen Zustand grundsätzlich zu verändern und dieses harte Herz zu heilen, unser hartes Herz zu heilen. Er möchte uns erneuern, etwas Neues anfangen. Wir sollen nicht mehr nur von dieser Notverordnung leben und von ihr geleitet sein, sondern wir sollen wieder zurückkommen, dass Gottes Vorstellung für unser Leben in allen Bereichen und eben auch in der Ehe wieder greift und dass das unser Maßstab ist. Die Frage, die ich aus diesem Text mit für mich hinausnehme, für uns ist, womit planen wir denn eigentlich, wenn wir so durch den Alltag gehen? Was ist denn unser Maßstab, den wir ansetzen? Finden wir uns damit ab, dass Unfälle nun mal einfach zum Leben dazugehören und planen sie ein? Sagen, ja, ich bin jetzt 3 Jahre unfallfrei gefahren, jetzt könnte ich mal wieder über Rot fahren, gucken, was dann passiert. Ich glaube, dass Jesus hier einen anderen Ansatz hat, dass er eine völlig andere Perspektive einnimmt. Er hat im Blick, das zu sehen, was Gott sich wünscht. Und genau das möchte er wiederherstellen. Da soll es hingehen. Und es bezieht sich nicht allein auf die Ehe. Ja, in diesem Text geht es ganz konkret um die Ehe, aber schauen wir uns die Evangelien an, dann geht es auch darum, in dieser Radikalität, die Feindesliebe, liebe deinen Feind, dem nachzugehen. Da ist es genauso. Wir würden vielleicht in der Notverordnung von Mose sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, versuchen wir die Eskalationsspirale durchzubrechen, dass es sich nicht immer mehr hochschaukelt, sondern dass ungefähr beide gleich viel verlieren. Der eine schadet dem anderen, dann hat der andere Recht, genauso viel Schaden dem anderen zuzufügen. Haben beide was verloren, beiden tut's weh und dann ist gut. Aber dass es sich nicht hochschaukelt. Das ist die Notverordnung. Sie sagt, nein, da soll es überhaupt nicht hingehen. Liebt eure Feinde, vergebt. In einer Radikalität, die ist ganz schön krass, aber da möchte Jesus wieder hin. Vergeltungsverzicht, Ehe, Umgang miteinander. Jesus beschreibt uns, was passieren wird, wenn wir von Gottes Geist erfüllt sind, wenn unser Leben von ihm geleitet wird. Lest einmal die Bergpredigt, Matthäus 5-8, einmal unter diesen Aspekten, nicht als das, was wir tun müssen, sondern wie ein Leben aussieht, wenn es von Gott geleitet wird. Dann bekommt es einen ganz anderen Duktus. Genau danach sollen wir uns ausstrecken. Das ist das, was wir zu unserem Ziel machen sollen. Und das ist fordernd. Da will Jesus wirklich was von uns. Und das wirkt vielleicht sogar hart und abschreckend, wenn wir uns angucken, was das bedeutet, weil das eigentlich so unerreichbar ist. Ja, wir leben doch nicht in der Schöpfung. Wir machen Unfälle und dann sollen wir aber genau dahin zielen. Das ist doch hart, Jesus. Wie sollen wir das denn schaffen? Das ist ja unglaublich hartes, gefordertes, was du von uns möchtest. Es funktioniert doch nicht immer. Und die Notverordnung, die ist doch auch da. Sie soll nicht unser Maßstab sein, aber sie ist immer noch da und sie soll in Situationen greifen, wo es eben nicht geht. Wir müssen, solange wir hier leben, unserer menschlichen Hartherzigkeit immer mit einrechnen. Das Ideal, so sehr wir uns es auch begrüßen, es wird manchmal nur ein Ideal bleiben, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und wenn wir uns diesen konkreten Fall der Sa'ir anschauen, kann das bedeuten, dass es ein dauerhaftes Auseinandergehen eines Paares eben geben muss, damit nicht noch mehr Schaden entsteht, als es sowieso schon passiert ist, als wenn sie zusammenbleiben würden. In diesem Punkt gucke ich mir das Gebot von Jesus zum Sabbat ab und sage mir, die Ehe ist für die Menschen da. Das hat sich Gott ausgedacht, dass es den Menschen gut geht. Und wenn das nicht mehr der Fall ist und Menschen dauerhaft Schaden nehmen, dann ist es besser, dass sie dann auseinandergehen. Aber das ist nicht der Standardfall, nicht die erste Lösung. Der Mensch ist für die Ehe gemacht und die Ehe ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für die Ehe. Notverordnung, ja, sie ist da, aber das ist nicht der Anspruch. Sie wird nur der Realität gerecht. Und trotzdem sollen wir es immer wieder versuchen, eigentlich wieder zu dieser Schöpfungsordnung zu kommen. Da, wo es nicht gelingt, da greift die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes, die Liebe Gottes für uns. Die Liebe, die das alles aushält, wo wir Unfälle bauen, wo wir scheitern, die sich das anschaut und nicht wegschaut, den Blickkontakt aushält, mit Liebe das auffängt und es uns dann aber nicht mehr weiter vorhält, sondern vergibt. Das ist die gute Botschaft, die wir für diese Welt haben. Die gute Botschaft Gottes für diese Welt. An den Punkten, an denen wir dieser Schöpfungsordnung, diesen Maßstäben Gottes nicht gerecht werden, sind wir nicht verloren, sondern er fängt uns dann in dieser Situation auf. Wogegen sich Jesus aber hier stellt, ist der Gedankengang, den man daraus ziehen könnte, wenn man sagt, gut, wenn das denn so toll von Gott geregelt ist, dann kann ich es ja eigentlich auch locker im Leben angehen lassen, in meiner Ehe. Die Gnade wird mich ja immer wieder auffangen. Und da sagt Jesus den Pharisäern damals und uns heute, das ist nicht der Anspruch. Das ist nicht der Maßstab, den du für dich und dein Leben anlegen sollst. Es ist dein Netz, aber du sollst es nicht einfach so jederzeit beliebig als dein Standardweg suchen. Die Schöpfungsordnung, das ist der Anspruch, den Gott an uns hat. Und es stimmt auch, manchmal sind wir Opfer, aber wir sind nicht immer Opfer. Wir sind manchmal Empfangene der Gnade, aber wir sind auch mehr als das. Wir sind nicht nur immer die, die unten am Boden liegen, sondern wir haben auch von Gott Möglichkeiten bekommen, unser Leben zu gestalten. Wir haben Verantwortung bekommen, Gestaltungsmöglichkeiten. Wir sind nicht immer nur den Umständen hingeworfen. Und da sagt Gott zu uns auch, ja, ich fordere dich auf, nimm dir die Schöpfungsordnung als dein Maßstab, richte dich danach aus. Das ist der Weg, das ist das Ziel, dem ich dich mit meinem Geist prägen möchte. Hier auf der Erde fängt es an. Lass dich von mir erfüllen, lass dich verwandeln, lass dein hartes Herz weich werden. Ich gebe dir ein neues Herz, ein fleischernes Herz, lesen wir schon im Alten Testament, um dich zu erneuern. Und das passiert auch. Nach und nach, Stück für Stück, es ist ein Prozess, der es uns möglich macht, dem immer wieder mehr und näher zu kommen. Und wo Unfälle passieren, da greift dann eben die Gnade und die Vergebung. In welchem Bereich deines Lebens hast du dich dauerhaft mit der Notverordnung arrangiert? Wo weißt du eigentlich, was Gottes Wille ist? Und doch gehst du von vornherein in einem Scheitern aus und betreibst vielleicht mehr Schadensbegrenzung, als zu gucken, dass du dem Schaden aus dem Weg gehst. Und noch einmal, weil wir ja wirklich konkret hier von der Ehe gesprochen haben, für alle, die unter uns in einer Beziehung leben, die alle, die verheiratet sind, kannst du Gottes Bild von der Ehe für dich und für deinen Partner, für deine Partnerin teilen? Falls nicht, möchtest du das? Frag dich das. Und natürlich dann auch, was braucht es, damit du zu diesem starken Bild von zwei klebenden Blatt Papier, die unversehrt sind, wieder kommst? Das Bild, das Gott entworfen hat. Gott möchte, Gott wünscht sich, dass dein Leben, deine Ehe gelingt. Er hat gute Vorstellungen davon. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dass wir das zu unserem Kompass machen, uns danach ausrichten, seine Gnade und Liebe spüren, wo es uns eben auch nicht gelingt. Amen.